So, es ist soweit. Ein ganz besonderes Jahr neigt sich zum Ende zu. 2020, vermutlich hat es niemand so erwartet, dass wir jetzt mit Masken hocken, in 1,5 Meter Abstand. Aber es ist die Zeit der Ankunft. Das ist, was Advent übersetzt heißt, die Ankunft von Jesus, der wiederkommen wird, aber auch die Vorbereitung auf die erste Ankunft. Und ich werde heute über Simeon und Hannah predigen. Und wir wollen uns zwei Punkte, will ich rauspicken. Wie starten wir in dieser Adventszeit? Mit welchem Fokus wollen wir in dieser Adventszeit starten? Und die Janina liest den Bibeltext aus Lukas 2, Vers 25 bis 38 aus der Schlachterübersetzung vor.
Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind in Jesus hineinbrachten, und für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volks Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widergesprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zur selben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem.
Dankeschön. Ja, es sind 15 Verse und vermutlich könnten wir eine ganze Predigtreihe oder den ganzen Advent damit verbringen, die zwei hier anzuschauen. Wir haben leider nur zwei Punkte, die wir heute wirklich genau beleuchten wollen. Ein Punkt ist vom Simeon und mit dem wollen wir beginnen. Und zwar steht dann Vers 25, der Heilige Geist war auf ihm. Wir sind ja schon im Lukas-Evangelium im Neuen Testament. Man vermutet ja immer, da ist schon der neue Bund, aber man darf nicht vergessen, wir sind nur hier noch im alten Bund. Das bedeutet, den Heiligen Geist hatten nur Leute mit einer Salbung, die Leute, die im Dienst waren für Gott. Das waren Könige, Priester und Propheten. Über Simeon erfahren wir nichts im Bibeltext, dass er irgendwelche Aufgaben davon hatte, aber trotzdem hat er diesen Heiligen Geist. Und das ist die Frage natürlich, warum? Warum hat Simeon den Heiligen Geist, obwohl er keine besondere Salbung hat? Zumindest wird sie hier nicht genannt. Im Text steht die Lösung, und zwar, er war gerecht. Gerecht nicht, weil er alle Gesetze gehalten hat und weil er wirklich so gut war, dass er alle Gesetze gehalten hat. Sondern wir lesen die Lösung in Römer 1, Vers 17. Ganz nah, danke schön. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man nur durch Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ist ja immer so ein Urtext, ist ja so das Ding. Man muss ja immer ein bisschen in den Urtext gucken, was sind das für Wörter. Und zwar, der Gerechte wird leben, weil er glaubt, kommt aus Habakuk. Aus Habakuk 2, Vers 4. Und Paulus hat es ja ins Griechische übersetzt. Und das Wort gerecht ist genau gleiche griechische Wort, wo Lukas für Simeon verwendet. Obwohl Jesus weder auferstanden noch gekreuzigt logischerweise wurde, hat Simeon verstanden, dass man allein durch eine Beziehung zu Gott gerecht gesprochen wird. Dass Glaube und Vertrauen zu Gott, dass das ist, was gerecht spricht. Und Gott, der war übrigens damals auch der genau gleiche, wie er heute ist und wie er da war, wollte damals auch eine Beziehung zu Simeon. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Simeon den Heiligen Geist von Gott empfangen hat. Simeon war in einer innigen Beziehung zu Gott. Wir wollen uns auf drei Punkte fokussieren, die Simeon so besonders gemacht hat in seiner Beziehung zu Gott. Wir lesen hier ein paar Charaktereigenschaften. Wir wollen drei Punkte wollen wir anschauen. Und vielleicht ist ja was für euch dabei, wo ihr wachsen könnt, wo ihr in eurer Beziehung zu Gott immer mehr wachsen könnt. Und gerade in dieser Adventszeit, wo ihr euch immer mehr füllen könnt, wo wir immer wachsen können in der Beziehung zu Gott. Punkt 1. Simeon war nicht nur gerecht, sondern auch gottesfürchtig. Gottesfurcht ist echt ein krasses Wort und ich sage auch mal ein gefährliches Wort. Nein, die Folie noch nicht. Ein gefährliches Wort, weil für viele ist es so abschreckend. Ich meine, wir sind Kinder Gottes und wir haben eine Beziehung zum Vater. Warum sollten wir ihn fürchten? Ich meine, er ist doch mein Freund. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Warum sollen wir ihn fürchten? Andere sagen vielleicht, hey, du musst Gott fürchten, du musst alle Gesetze einhalten. Gott zieht dich, egal was du machst. Das ist dann auch wieder, ich sag mal, Werksgerechtigkeit. Du wirst nämlich durch, wie wir gesehen haben, durch Glaube gerecht gesprochen und nicht durch Werke. Wir wollen uns trotzdem mal anschauen, einfach aus dem Grund, weil man in der Bibel immer wieder sieht, dass wahre Nachfolger von Jesus oder damals auch im Alten Testament von Gott tatsächlich gottesfürchtig genannt wurde. Schauen wir uns mal den ersten Punkt an, den wir bei Simeon im Text sehen, was ihn gottesfürchtig gemacht hat. Als Simeon Jesus sah, der übrigens ein mini kleines Baby war, er war ungefähr 6 Wochen alt, nahm er ihn auf den Arm, erkannte, wer er war und er lobte und preiste ihn. Das ist auch der erste Punkt. Gottesfurcht ist das nicht nur das Bewusstsein, sondern auch die Anerkennung der Größe und Autorität Gottes. Simeon wusste, vor wem er steht, obwohl es ein kleines Baby war, denn er hat die Offenbarung bekommen. Er hatte den Heiligen Geist. Das ist ein Teil von Gottesfurcht. Kommen wir zum zweiten Teil, den sehen wir nicht im Text, den sehen wir in der Bibel. Und zwar in Thessalonicher 4, Vers 3 steht, der eindeutige Wille Gottes ist, dass unsere Heiligung, dass wir, also Heiligung in einem Wort beschrieben oder in einem Satz, immer mehr in der Liebe zu wandeln, wie Jesus Christus. Das ist eigentlich Heiligung zusammengefasst. Immer mehr wie Gott zu werden, dass das Ich in uns abnimmt, dass Jesus in uns zunimmt, dass wir weniger sündigen. Und das ist, ich habe vorhin gesagt, das ist echt ein schwieriger Zwiespalt. Also ich erkläre es euch mal. Der Fakt 1 ist, Heiligung, wir sollen weniger sündigen. Das ist ein Fakt, steht in der Bibel. Wir sollen weniger sündigen, aber trotzdem sind wir nur aus Gnade errettet. Und niemand in diesem Raum und niemand auf dieser Welt wird jemals durch Werke errettet werden. Aber trotzdem sieht uns Gott. Und er sieht auch, was wir machen. Aber wir sollen weniger sündigen. Das ist nämlich der zweite Punkt. Gottesfurcht ist das Bewusstsein, bedeutet, mit dem Wissen zu leben, dass Gott dich immer sieht. Und es ist tatsächlich ein sehr harter Punkt für viele. Aber es ist die Tatsache. Gott sieht uns immer, egal was wir machen. Gott sieht uns. Und es ist genau dieser angesprochene Zwiespalt. Also ich meine, das soll keine Manipulation sein, egal was ihr macht, Gott wird euch sehen. Aber es ist eine Tatsache und es ist, Gottesfurcht bedeutet, den Wunsch zu haben, so zu leben, dass es ihm gefällt. Und nochmal, um dem Zwiespalt zu kommen, Gott sieht uns zwar, aber er ist niemals ein Polizist, der mit einer Kelle reinkommt und euch rausfängt, auch wenn es manchmal, vielleicht manche so ein Bild haben. Und das ist aber nicht der Fall. Gott wird niemals, er wird dir alles verzeihen, aber trotzdem sollen wir so leben. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen Zwiespalt, ist ganz schön kompliziert. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe hinten einen Zettel ausgeteilt, oder das bringt auch ein bisschen Rahmen, wenn ihr jetzt weiter in Gottesfurcht reingehen. Ich habe einen Zettel vom Marco Lessmann, der hat alle Bibelverse zusammengefasst, wo es irgendwie um Gottesfurcht geht, wo man daraus lesen kann, wie erlangt man Gottesfurcht, was bedeutet Gottesfurcht, der liegt hinten. Und wenn ihr sagt, hey, ich will gottesfürchtiger werden, noch gottesfürchtiger, als ihr alles schon seid, dann könnt ihr diesen Zettel nehmen und in Ruhe mal daheim durchlesen. Genau, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Simeon lebte nicht aus Überzeugung, sondern er lebte aus Überzeugung und nicht aus Tradition. Da müssen wir ein bisschen in den Kontext schauen, der Zeit. Und zwar, wie gesagt, Jesus war ja noch ein kleines Baby, das, man denkt ja immer Neues Testament, aber er war noch ein Baby, das teilweise noch ein bisschen anders gelaufen. Und Jerusalem war ja besetzt von Rom und viele warteten auf diesen einen militärischen Führer, der kommt und Jerusalem erlöst. Viele dachten, es sei ein militärischer Führer. Wir lesen auch, dass viel einfach nur Lippenbekenntnisse waren. Ich habe euch aus Jesaja mitgebracht, Jesaja 29, Vers 13, wo Gott sagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit den Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir, seine Furcht von mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Ganz schön harte Worte, die über Israel gefällt werden. Also ist echt hart, das lesen wir nicht nur einmal in der Bibel. Aber ich glaube, es ist eine echte Warnung für uns. Es ist eine Warnung an uns, dass es im Glauben nicht um Tradition geht. Und es hört sich jetzt erstmal so für uns im Jahr 2020 so fern an Tradition. Wir sind Christen, wir haben keine Tradition. Aber wir haben alle Traditionen im Leben. Es fängt ganz klein an. Und ich habe gemerkt, die Gewohnheit, Bibel zu lesen, ist sowas von super. Und es ist das Beste, was man nur machen kann. Aber vor kurzem, als ich die Predigt vorbereitet habe, bin ich aufgefallen, ich habe morgens Bibel gelesen, aus Gewohnheit. Und am nächsten Tag wusste ich nicht mehr, wo ich war. Das ist nicht der Sinn von Bibellesen. Es war aus Gewohnheit und nicht, weil mein Herz sagt, ich will Gott, ich will dich näher kennenlernen. Und das geht ganz schön weit. Ich meine, es geht bis zu der Frage hin, warum glauben wir eigentlich? Warum gehen wir sonntags immer in die Kirche? Weil meine Eltern mich mitgeschleppt haben und ich gehe jetzt auch in die Kirche. Das will ich natürlich niemandem vorwerfen. Aber es ist gut, sich manchmal zu fragen, warum? Warum mache ich das eigentlich? Das ist vor allem bei Jugendlichen sehr wichtig, haben wir jetzt so gemerkt. Wir können Jugendlichen echt viel predigen, wir können ihnen echt ganz viel erzählen. Am Endeffekt wird es immer nur von sich selber kommen, von den eigenen Erfahrungen. Man selber aus Überzeugung lebt und nicht, weil es andere einem aufgeredet haben, nicht aus Tradition. Kommen wir zum dritten Punkt, den Simon so besonders gemacht hat. Und zwar, da nehmen wir auch noch die Hannah mit rein. Sie kannten nicht nur ihre Berufung, sondern sie lebten sie auch aus. Und unter diesem Punkt Berufung verstehen immer die meisten, dass man die Welt missionieren muss und meine Berufung ist, dass es keine, was weiß ich, mehr gibt, keine Sklaverei. Meine Berufung ist, das ist gar nicht, ich glaube, Berufung muss gar nicht so weit gehen. Ich meine, wir lesen bei Simeon, dass er die Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen hat und dass er darauf treu gewartet hat. Wir lesen, Hannah diente mit Beten und Fasten und es machte sie Tag und Nacht. Und es ist so super cool, wie langmütig die waren. Sie hatten ihr Beruf, das ist übrigens auch das, was einem Sinn gibt im Leben, natürlich auch Jesus, aber nach einer Berufung zu streben, was zu haben, wo man weiß, es lohnt sich auch, das zu machen. Das ist eigentlich das, was einem Sinn gibt, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber was ich super cool finde, jedes Mal, wenn man mit Christen redet und man merkt, die haben eine Berufung, dann ist es immer total verschieden. Das ist super cool. Man redet mit Leuten und sie wollen mit Sklavenarbeit oder Sklaverei irgendwie in die Sklaverei gehen. Es gibt Leute, die wollen nach Afrika. Es gibt Leute, die wollen nach Asien. Oder es gibt Leute, die wollen mit Jugendlichen arbeiten. Oder es gibt die verschiedensten Bereiche. Und Gott hat jedem von uns was aufs Herz gelegt. Und es ist unfassbar wertvoll. Es ist unfassbar wertvoll. Und was man auch super noch bei Hannah und Simeon sieht, wie ich gerade gesagt habe, diese Berufung, was sie hatten, war jetzt nicht wie Paulus, dass er ganz Asien, Europa halb missioniert hat, sondern sie haben ihren Dienst ausgeführt. Und es war so unfassbar wertvoll, für den Dienst, den Plan von Gott. Auch wenn es vielleicht, ich sag mal, nur Beten und Fasten war, Tag und Nacht. Ich vermute mal, können wir natürlich nicht genau wissen, steht nicht im Bibeltext. Aber gerade Simeon war nicht unbedingt bekannt in Jerusalem. Er war kein Superstar. Aber trotzdem hat er seine Berufung ausgelebt. Er hat Gott gedient. Er hat das gemacht, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und er hat da treu danach gestrebt. Und warum lohnt sich das? Weil wir einem lebendigen Gott dienen, der es wert ist, gedient zu werden. Ich hoffe, da ist was dabei, wo du sagst, ich will wachsen in dieser Beziehung zu Gott. Wir kommen nämlich jetzt zum zweiten Punkt und den schauen wir uns von der Hannah ab. Die trat zu derselben Stunde hinzu, pries den Herrn und sie redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten. Ich weiß nicht, wer letzte Woche da war, aber es ging um größere Werke tun als Jesus. Und im Endeffekt zusammengefasst, heißt es, dass zum Beispiel Mana vom Himmel regen lassen für Gott nicht so schwer ist. Dass für Gott ein Meer spalten ist für Gott kein Problem, das macht er mal kurz. Aber ein wirkliches Wunder, das größte Wunder, ist, wenn ein Menschenherz sich bekehrt, wenn ein Menschenherz zu seinem Vater zurückkommt, wenn der verlorene Sohn zurückkommt. Das ist das allergrößte Wunder. Ich finde es so krass bei Hannah. Sie sah Jesus als kleines Kind. Sie erkannte, dass es Jesus ist. Und als erstes pries sie ihn. Und sie erzählte allen, steht im Bibeltext, allen in Jerusalem, die auf die Erlösung warteten. Wir können es ja auch als Auftrag für die Gemeinde machen. Lass uns allen in Kanaan erzählen, dass der Erlöser kommt. Und in der Umgebung natürlich. Weihnachten ist ein super schönes Fest und ich glaube, gerade Frauen, für die ist es super schön immer an Weihnachten, die Dekoration, Carolina, wir waren vor kurzem bei Carolina, die ganze Bude voll zündet mit Kerzen und Weihnachtsdekorationen. Aber an Weihnachten geht es eigentlich gar nicht darum. Es geht gar nicht um den Weihnachtsmann und den Weihnachtsbaum, sondern dass für alle Probleme auf dieser Welt eine Lösung geboren wurde. Dass Jesus Gott Mensch wurde. Wir gehen mal ein bisschen weg von der Bibel, also es bleibt noch biblisch, aber ich lese mal einen außerbiblischen Text. Wir hatten es oft von Traditionen, ich habe euch hier was mitgebracht. Und zwar eine Candy Cane. Ich glaube, gerade die amerikanischen Freunde kennen die Candy Canes relativ gut. Das ist eine Süßigkeit. Genau, und ich weiß nicht, ob irgendjemand, ihr könnt ja mal strecken, kennt irgendjemand die Geschichte dahinter? Ja, immerhin drei. Genau, wir wollen einfach mal die Geschichte von der Candy Cane lesen, weil sie ist super faszinierend. Ich lese mal vor. An einem trüben Novemberabend ritt ein Süßwarenhändler in die Stadt. Er hielt vor einem verlassenen Laden und stieg vom Pferd. Der Fremde zog einen Schlüssel aus der Tasche, öffnete, lächelte und sagte leise zu sich: Das ist er also. Genauso hatte ich ihn mir vorgestellt. Entschuldigung. Den ganzen grauen und regnerischen November hindurch arbeitete er. Auch die darauf folgenden Tage hörten die Stadtbewohner ihn hämmern und sägen. Eines Tages hielt ein kleines Mädchen es nicht mehr aus. Der Schnee fiel leise vom Himmel, als sie an der Tür des Fremden klopfte. Sagte sie:
Ich bin Lucy. Brauchen Sie Hilfe?
Ja, komm rein.
Antwortete der Mann freundlich. Voller Freude hatte sie mit, die Süßigkeit in die Regale zu stellen. Doch dann, im allerletzten Paket, gab es etwa, was Lucy zuvor noch nie gesehen hatte. Es war eine rot-weiß geschreifte Zuckerstange mit einer Krümmung am Ende.
Was ist das?
Fragte sie.
Das ist eine Candy Cane, eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung.
Antwortete der Mann freundlich.
Warum?
Fragte Lucy zurück.
Schau es dir genau an und sage mir, an welchen Buchstaben es dich erinnert.
Jetzt weiß ich, das ist ein J.
Der Zuckerbäcker lächelte.
J? Wie Jesus, der an Weihnachten geboren wurde. Jetzt dreh sie um. Und was erinnert sie dich jetzt?
Das sieht aus wie ein Hirtenstab.
Ja, und wer waren die Ersten, die von der Geburt Jesu erfuhren?
Freundlich. Der Mann antwortete freundlich.
Ah, ups.
Die Augen des Mannes verdunkelten sich. Der Prophet Jesaja sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, wurde er so geschlagen, dass er blutete. Die roten Streifen
sollen uns in sein Leiden für uns erinnern. Aber wie du siehst, ist die Zuckerstange auch weiß. Wenn wir Jesus in unser Leben geben, dann wäscht sein Blut unsere Sünde weiß, rein wie Schnee. Das ist die Geschichte von Candy Cane.
Ist das ein Geheimnis?
Fragte Lucy leise. Der Zuckerbäcker sah sie einen Moment an, bevor er antwortete.
Nein, es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Willst du mir dabei helfen?
Jeden Morgen zog nun der Zuckerbäcker und Lucy los und packten ihre Taschen voller Zuckerstöckchen. Jeder sollte diese Geschichte erfahren. Sie gingen zu jedem Haus in der Stadt. Sie reisten zu jeder Farm im Umkreis. Sie klopften an jede Tür und all, die ihre Türe öffneten, hörten die Geschichte von Candy Cane und wurden Weihnachten neu berührt. Aber als sie erlebten, erfuhren noch viel mehr. Etwas viel Größeres, etwas viel Besseres. Sie hörten von dem Wunder der Geburt Jesu, seinem Sterben und seiner Auferstehung. Das Baby in der Krippe wurde für sie zum persönlichen Freund, der für sie gelitten hat, um sie mit Gott zu vereinen und ihnen das Licht seiner Liebe, seines Friedens und seiner Freude zu schenken. Ich habe hier einen außerbiblischen Text genommen, einfach aus dem Grund, ich habe schon mal das Gespräch gehabt, einfach oft ist es ja so, dass wir in der Bibel von vollamtlichen Leuten hören, die vollamtlich in ihrem Dienst waren, und wenn wir gerade im Neuen Testament die Apostel nehmen, die haben ihr ganzes Leben danach gewidmet, die haben dafür gearbeitet, das war ihre Arbeit, wie zum Beispiel Timo. Was aber bei diesem Zuckerbäcker so unfassbar faszinierend ist, ist, dass dieser Mann sich etwas überlegt hat, wie er seine Arbeit mit seinem Glauben zusammenfassen kann. Er hat in seinem Umfeld, in seiner Arbeit als Zuckerbäcker evangelisiert. Er hat sich was überlegt, wie kann ich als Zuckerbäcker das Evangelium verkündigen? Und ich finde das ist super cool, er war kein Pastor, also zumindest erfahren wir es hier nicht. Er war kein Evangelist, also, ja okay, er war Evangelist, aber er war kein vollamtlicher Pastor oder Jugendpastor oder was auch immer, sondern er war ein Zuckerbäcker, der die Geschichte erzählt hat und er verstanden hat, wie wichtig es ist, dass die ganze Welt erfährt, dass Jesus für uns gestorben ist. Jesus hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Und sowohl wir als Christen in unserem Umfeld, aber auch wir als Gemeinde in der ganzen Stadt. habe euch eine Öllampe mitgebracht, wo Yoshi eigentlich hätte schon da sein sollen. Ich liebe dieses Bild von der Öllampe, weil es spiegelt einfach so ein bisschen uns wider. Also eine Öllampe funktioniert ja mit Öl. Und bevor man eine Öllampe anzündet, muss man Öl reinmachen. Logischerweise. Très bien. Und genauso ist es auch mit uns als Menschen. Wenn wir leuchten wollen, müssen wir uns füllen. Das ist ganz einfach. Sehr schön. Wenn wir lang und ausgiebig leuchten wollen, brauchen wir viel Öl. Die Öl, also unsere Beziehung zu Gott, der Geist, der uns immer wieder füllt. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17 bis 19, das kennt vermutlich jeder von euch, wir sind das Licht der Welt. Nee, doch. Und man soll, wenn man eine Öllampe anzündet, sie nicht unter einen Eimer stellen, sondern hoch hinaus. Ist ja irgendwie absolute Basic in der Theologie. Oder ich sag mal, versteht jeder und es hört sich auch so einfach an. Ich meine, wir müssen einfach die Lampe nehmen und hoch hinstellen, dass jeder sieht. Ich erlebe in meinem Alltag, dass es gar nicht so einfach ist, so eine Lampe wirklich hochzustellen und wirklich ausgiebig zu leuchten. Aber gerade wenn wir das Ziel haben, in dieser Weihnachtszeit reinzugehen und zu evangelisieren und zu leuchten, brauchen wir Öl. Und wenn wir heller leuchten wollen, wenn wir mehr leuchten wollen, brauchen wir mehr Öl. Weil wir müssen in unserer Beziehung wachsen, immer heiliger werden, immer mehr in der Liebe wandeln, damit wir immer mehr leuchten können, dass wir ein Licht für Kanan sein wollen. Ich hoffe und ich bete, dass wir alle in unserer Beziehung stetig wachsen können, dass wir immer mehr Öl haben, dass wir immer heller leuchten, also dass wir immer mehr in unserem Umfeld Licht sein können. Wir hören jetzt nochmal ein Vortragslied, danach geht es nochmal kurz weiter mit den Candy Canes. Und das ist das Ende meines Teils, aber ich hoffe, dass es vielleicht auch ein Anfang wird für andere, zu sagen, ich will noch mehr Licht sein in meinem Umfeld. Yoshi wird gleich nochmal was dazu sagen. Wir hören jetzt nochmal ein Lied von der Band über das Licht der Welt, das für uns gegeben wurde. Und ich will eigentlich keinen Druck machen und ich will auch nicht die Erwartung zu hoch machen. Aber ich war während der Probe im Büro und ich bin fast von meinem Stuhl geflogen, weil es echt cool war. Deswegen genießt einfach das Lied, lasst es auf euch wirken, weil es ist echt super.